Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich zwei frisch gekürten, einer Gewinnerin und einem Gewinner des Internationalen Literaturpreises, der in Berlin vom Haus der Kulturen der Welt verliehen wird. Ausgezeichnet werden traditionell ein fremdsprachiges Werk und die Übersetzung dazu. Gestern Abend war die koreanische Lyrikerin Kim Hee-sun die Glückliche und ebenfalls freuen konnten sich Sol Park und Uljana Wolf. Sie haben den Gedichtband Autobiografie des Todes übersetzt. Und darüber unterhalten wir uns in der Lesart heute. Schön, dass Sie wieder zuhören. Gestern Abend war es wieder soweit und feierlich. Im Haus der Kulturen der Welt in Berlin wurde der Internationale Literaturpreis verkündet und verliehen. Und gewonnen hat ihn Kim Hee-sun, die berühmteste Lyrikerin Südkoreas, mit ihrem Gedichtband Autobiografie des Todes. Leider konnte Kim Hee-sun nicht aus Korea anreisen. Sie war per Videoscreen zugeschaltet. Aber dafür haben wir heute im Studio ihren Landsmann Sol Park, Professor für Philosophie an der Universität Hildesheim. Guten Tag, Herr Park.
Guten Tag.
Und an seiner Seite, da sitzt die zweite Gewinnerin, Uljana Wolf, selbst renommierte Lyrikerin und Übersetzerin. Willkommen ebenfalls im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, guten Morgen.
Sie beide haben diesen Band übersetzt und sind nun beide ausgezeichnet worden. Das ist das besondere schöne Wesen dieses Preises. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch von uns. Danke. Große Ehre, große Freude bis sicherlich bei Ihnen. Wie haben Sie den Abend gestern erlebt, Herr Park?
Es war ein langer, schöner Abend natürlich. Es war schon schade, dass Kim Hee-sun nicht selber dabei sein konnte. Sie war geisterhaft sozusagen auch zum Band passend an der Leinwand und hat uns begleitet. Bei ihr war das ja morgens um 3 bis 4 Uhr. War sehr schön mit Gesprächen, mit überdimensionierten Blumensträußen und sehr schön, ja.
Erstmals in der Geschichte des Preises ist ein lyrisches Werk ausgezeichnet worden. Der Name Kim Hee-sun ist hierzulande nun leider gar nicht so bekannt. Wer ist denn diese Dichterin und ja, wie haben Sie sie erlebt, auch in der Lyrik? Haben Sie sie eigentlich selbst kennengelernt, Frau Wolf?
Ja, ich kenne Kim Hee-suns Werk seit 2008. Da erschien die erste englische Übersetzung in einem amerikanischen Lyrikverlag Action Books. Dann gibt es eine weitere Schleife, nämlich dass ihre amerikanische Übersetzerin Dawn Meacher selber Lyrikerin ist, auf Englisch schreibt und deren Gedichtband habe ich wiederum übersetzt, DMZ-Kolonie vor 3 Jahren. Und dadurch kannte ich das Werk, habe mich mit Südkorea viel beschäftigt und als Sol Park mich dann fragte, ob wir das gemeinsam übersetzen wollen, habe ich sofort ja gesagt, weil es eine unglaublich starke Poetologie ist, unglaublich starke Gedichte und es ist eine große Herausforderung war, das ins Deutsche zu übertragen, wo es das noch nicht gab, also wirklich eine neue Stimme zu finden.
Wir hören gleich ein paar Zeilen, aber Herr Park, wer ist Kim Hee-sun als Dichterin? Welche Rolle spielt sie in der koreanischen Literatur, wenn man sagt, sie ist die berühmteste Lyrikerin der zeitgenössischen Literatur in Korea?
Sie ist bestimmt eine der führenden Gestalten in der koreanischen Literatur überhaupt. Sie hat natürlich internationale Preise gewonnen. Wir sagen in Korea, dass sie eigentlich keine Preise mehr gewinnen kann, aber gestern hat sie natürlich dann nochmal eine schöne Überraschung gegeben. Sie ist natürlich als die Dichterin, also eine weibliche Dichterin, die bekannteste und wichtigste auch in der Emanzipationsbewegung Koreas in den 90er Jahren bis 2000.
Autobiografie des Todes heißt nun das Langgedicht von Kim Hee-sun, das Sie zusammen übersetzt haben. Was ist das für ein Poem, für ein Text, Frau Wolf? Wie müssen wir uns die Form vorstellen?
Ja, es sind Gedichte, sehr streng komponiert. Es ist ein Band, der besteht aus 49 Gedichten, die alle nummeriert sind, Tag 1, Tag 2, Tag 3. Das ist die Anzahl der Tage, nach der im buddhistischen Glauben die Seele noch herumirrt, sozusagen, des Verstorbenen auf der Erde, bevor sie in die Wiedergeburt eintritt. Und diese Stimmen, die die noch leben, aber schon tot sind oder noch nicht abgeschlossen haben, auch mit der Welt. Diese Stimmen sammelt Kim Hee-sun in einen großen Stimmenchor von Geistern, von Gestorbenen, aber auch von einer sehr grotesk verschobenen Gegenwart in diesen 49 Gedichten.
Wir wollen uns kurz den Anfang des Bandes anhören. Es sind so 10, 12 Verse. Sie lesen sie uns vor.
Genau. Das ist das erste Gedicht auf dem Weg zur Arbeit, Tag 1. Und es beschreibt im Grunde, darüber hat Kim Hee-sun gesprochen, eine eigene Nahtoderfahrung, eine eigene Ohnmacht, die sie hatte, in der sie wie ihren eigenen Tod gesehen hat und das auch eine Inspiration für diesen Band war. Auf dem Weg zur Arbeit, Tag 1. In der U-Bahn verdrehen sich deine Augen weiß. Das ist eine Ewigkeit. Eine ewige Augenverdrehung aus Weiß. Man hat dich aus der U-Bahn geworfen. Es scheint, du stirbst jetzt. Obwohl du stirbst, denkst du etwas. Obwohl du stirbst, hörst du etwas. Gott, was ist mit dir los? Menschen, an dir vorbei? Du bist lappiger Abfall, Müll, man schaut weg. Ein Zug fährt ab und ein alter Mann nähert sich dir. Er schiebt seine schwarzen Fingernägel in deine Hose. Wenig später zerrt man deine Handtasche weg. Zwei Schüler kommen, wühlen in deiner Hosentasche. Tritte, das Klicken einer Kamera. Dein Sterbebild ruht jetzt in den Handys der Jungs. Wie alle Toten vor dir siehst du das ganze Panorama vor dir aufgehen. Dein nach außen gewandter Blick wandert in die Weite, in dich hinein.
Kim Hesun, Autobiografie des Todes, Uljana Wolf hat uns ein paar Verse vorgelesen, Sie haben sie übersetzt. Herr Park, ich habe gelesen, in der Begründung der Jury hieß es, dass man Sie auch ausgezeichnet hat für die Übersetzung, weil Sie den Referenzrahmen sozusagen gebildet hätten, der so für diese Dichtung so wichtig gewesen sei, dass man also wirklich diesen koreanischen Geist, also nicht nur die Worte, sondern das ins Deutsche übersetzt. Können Sie uns mal schildern, wie Sie das entwickelt haben, entfaltet haben gemeinsam?
Ja, das können wir auch sehr gerne gemeinsam beantworten mit Uljana. Es gab ja natürlich mehrere Probleme und Schwierigkeiten, die aber natürlich dann zu unserem Spaß wurden. Einerseits gab es natürlich diesen mythologischen Rahmen, der den einen schamanistischen Kontext hat. Kim Hyesun schließt sich geistig sozusagen an die Tradition des koreanischen Schamanismus an. Der koreanische Schamanismus ist eben darin besonders, dass es eine weibliche Tradition ist, die gerade von den männlichen konfuzianischen Philosophie und Macht sozusagen ausgeschlossen wird. Und als eine Paralleldiskurs funktioniert hat, also an diese orale weibliche Tradition schließt sie sich an in ihrer Poetologie. Das heißt, sie versucht in ihren Gedichten wirklich auch die toten Stimmen durch ihren Körper fließen zu lassen. Das ist sehr wichtig sozusagen. Und das äußert sich in einer grammatischen Besonderheit, dass die Sätze in den meisten Fällen kein Subjekt haben. Das heißt, es sind Gedichte, die zwar in Du-Form geschrieben sind, aber wo das Subjekt in den meisten Fällen nicht auszumachen ist. Und das gibt natürlich große Schwierigkeiten, wenn man das ins Deutsche übertragen muss. Im Deutschen muss man ja ein Subjekt ausmachen. Mhm. Und wir haben lange diskutiert, lange auch ja, nicht nur friedlich diskutiert, sondern auch wirklich ins Detail gehend uns gestritten.
Wir müssen das praktisch vorstellen. Also haben Sie zusammengesessen und Herr Park hat Ihnen sozusagen erstmal das ins Deutsche roh übersetzt und Sie, Frau Wolf, sind dann, ja, wie sind Sie dann dran gegangen?
Dann bin ich eingestiegen, genau. Okay. Ich hatte dann sozusagen die erste Fassung, auch mit Annotationen von Sol. Dann habe ich erstmal versucht, mit diesem Text ihn zu verstehen. Was ist das für ein sprachliches Bild? Was ist das vielleicht für ein Rhythmus? Wo will das Gedicht hin? Habe erste Vorschläge gemacht, an ihn zurückgeschickt und dann entwickelte sich einfach ein Gespräch sowohl per Mail als auch dann viele, viele Stunden per Zoom, weil Sol wohnt in München die meiste Zeit. Ich in Berlin und infolge dieses Gesprächs haben wir eben sehr viele, jede Zeile nochmal durchgesprochen, jedes Bild versucht zu verstehen versucht eine deutsche Entsprechung zu finden für diese grammatikalischen Schwierigkeiten, die er gerade ansprach. Und da kommt dieser Referenzrahmen vielleicht mit rein, weil wenn es dann plötzlich im Deutschen ist, fließt ja gewissermaßen auch eine deutsche lyrische Tradition durch die Texte, die wir schreiben. Die haben wir teilweise gehört. Also wir haben eine Zeile entworfen und dachten, das klingt jetzt wie Georg Trakl, das könnte jetzt wie Paul Celan. Das sind natürlich auch Texte, die sehr viel mit Tod und auch mit einer muttersprachenlosen Sprache zu tun haben, die Kim Hyesun anspricht. Mhm. Und da haben wir dann versucht, sozusagen einen Rhythmus zu finden, der Kim Hyesun entspricht, der Echos der deutschen lyrischen Tradition hat und der gleichzeitig was ganz Neues ist. Und das ist diese Übersetzung als Geistersprache, die wir in gewissermaßen empfunden haben. Und da ist am Ende gar nicht mehr klar, wem was gehört. Also wir haben das dann so lange zusammen entwickelt, bis es eine Stimme war, die eigentlich nicht uns beiden mehr gehörte.
An dieser Stelle können wir auch erwähnen, dass Professor Park solche Größen wie Nietzsche und Wittgenstein ins Koreanische übersetzt und eben auch deutsche Dichtung von Trakl über Novalis bis Hölderlin und sogar Franz Kafka. Mhm. Ich möchte nochmal auf diese grammatische Besonderheit zurückkommen. Also es ist für uns natürlich so schwer vorstellbar, Sätze ohne Subjekt. Mhm. Ja, das heißt... erfinden Sie dann ein Subjekt oder nehmen Sie einfach an, dass das das Subjekt ist? Sie sagten schon, es ist sozusagen in Du-Form gehalten.
Ja. Mhm. Ja, die koreanischen Sätze können ein Subjekt haben, aber haben in vielen Fällen dann doch kein Subjekt. Was in der Alltagssprache ist natürlich normalerweise klar durch den Kontext, nicht? Aber diese Möglichkeit, subjektlose Sätze zu bilden, nutzt Kim Il-sung einfach aufs Äußerste natürlich, um das literarisch interessant zu machen. Und für uns die Aufgabe war eben zuerst zu versuchen, herauszufinden, ob man das irgendwie noch begreifen kann, wo das Subjekt ist, ist in vielen Fällen wirklich überhaupt nicht auszumachen. Es ist wirklich ganz unklar. Wenn wir die dann Kim Il-sung gefragt haben, hat die meisten auch gesagt, das weiß sie eben auch nicht. Das heißt, diese Unklarheit ist eine ganz intendierte. Und wir haben teilweise dann wirklich verschiedene Möglichkeiten durchprobiert, dritte Person, zweite Person, erste Person und haben uns eigentlich immer nach dem Rhythmus entschieden, denke ich, am Ende, wie der Text im Deutschen dann gewirkt hat, wie der gesprochen hat, wie der Fluss dann entstanden ist. Nicht? Mhm. Und das war eben keine streng grammatische Erfahrung.
Ja, es gibt, man kann grammatisch, also natürlich etwas vielleicht ohne ein Subjekt sagen, indem man ein Substantiv hinsetzt einfach, ne? Oder ein Verb. Das ist aber oft sehr, sehr statisch dann. Und diese Statik passte eigentlich nicht zu dem Gedicht. Nun ist es so, dass bei Kim Il-sung diese Welt, die sehr zwischen Leben und Tod beschrieben wird, sehr, sehr, sehr konkret. Es kommen viele Wesen vor, es kommen viele Räume vor, es kommen Insekten vor, es kommen Erdlöcher vor. Und da bewegt sich ganz, ganz viel hin und her. Und wir haben dann eben versucht, auch diese Bewegung der Wesen, der Dinge, der Stimmen zu zeigen, also auch Subjekte zu wechseln, ja. Und da mussten wir manchmal Entscheidungen fällen, und das ist ganz interessant, die zum Beispiel abweichen von den Entscheidungen, die englische oder amerikanische Übersetzerin getroffen hat, weil man das so lesen kann. Man kann das so lesen, dass man an der Stelle vielleicht das eher als Subjekt sieht oder ein Ich oder ein Du. Und diese Pluralität, ist eben wunderbar in der Übersetzung, weil sich zeigt, dass es einfach ein lebendiger Text ist, der verschiedene Fassungen auch haben kann.
Das finde ich so ein interessantes Phänomen, dass gerade bei asiatischer Literatur wir ja oft sozusagen das Substrat aus einer Übersetzung, die schon geleistet ist, also vom Koreanischen ins Englische vielleicht, vom Englischen dann ins Deutsche. Sie sind ja selbst also nicht nur hochdekoriert als Dichterin, Uljana Wolf, sondern eben auch als Übersetzerin, vor allem aus dem Englischen. Mhm. Was mich wirklich fasziniert hat und überrascht hat, als ich den Band jetzt las, wenn ich, glaube ich, gar nicht gelesen hätte, dass es eine koreanische Autorin ist, dann hätte ich den ersten Teil hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt irgendwie eine besonders asiatische Bildsprache ist, sondern es kam mir ungeheuer modern, zeitgenössisch, gegenwärtig, so wie aus unserem Leben gegriffen vor. Ist das so ein Eindruck, den man überhaupt von Kim Il-sung's Lyrik hat, Herr Park?
Ja, das ist ja eine Lebenswelt von Seoul vor allem, die ganz urbane, total hochmodernisierte Welt, in der aber ganz mehrschichtig sozusagen auch die Reste der vormodernen Kulturen und Traditionen dann irgendwie vergraben sind. Und diese Mehrschichtigkeit und das Chaotische macht das, glaube ich, aus, ihre Bilderwelt aus. Das ist fast surreal, das können wir ein bisschen vermeiden, aber dieses fast unwahrscheinlich zusammengesetzte der disparaten Komponente sozusagen. Und das macht es, glaube ich, so modern und so zugänglich in einer Art von unserer urbanen Erfahrung.
Ne? Ja, und das Besondere vielleicht, warum sie auch wirklich so eine bekannte und so eine erfolgreiche Lyrikerin ist, weil sie teilweise eben Literatur, Philosophie und Ansätze aus der westlichen Welt nimmt, verarbeitet und auf eine neue Art und Weise zusammensetzt, in Südkorea dann mit Schamanismus oder anderen ritualen Vorstufen verbindet und da einfach eine Stimme geschafft hat, die auch im Südkoreanischen ganz einzigartig ist. Und an die man eben so, das ist schön, dass Sie das sagen, also dass man so anschließen kann an die. Das hat uns eben auch begeistert an dem Buch.
Über Kim Il-sung, die neue Preisträgerin vom Internationalen Literaturpreis. Und ebenfalls ausgezeichnet wurden Sul Park und Uljana Wolf. Sie haben Kim Il-sung übersetzt. Vielen Dank Ihnen beiden. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Und das ist schön, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, danke für die Einladung.
Hier am Freitag in der Lesart, unserem Krimitag auch immer, mit der hauseigenen Bestenliste, jeden Monat neu. Und frisch eingestiegen ist ein Roman aus Großbritannien von der Autorin Sophie Morton-Thomas. Das Nest ist, heißt es, ist jetzt ihr erster ins Deutsche übersetzter Krimi. Und unser Jurymitglied Katrin Dörksen verrät uns, warum sie diesem Nest ihre Stimme gegeben hat.
Neue Krimis.
Wir sind in das Nest von Sophie Morton-Thomas in einem Dorf an der Küste von Norfolk in England. Und hier lebt Fran mit ihrer Familie und verwalteten Campingplatz, führt eigentlich so ein total ruhiges Leben. Aber dann stören mehrere Ereignisse gleichzeitig die Idylle. Und zwar zuerst zieht eine Gruppe Roma aufs Feld nebenan und dann verschwinden zwei Personen gleichzeitig. Die neue Vertretungslehrerin und Frans Schwager Alice, der auch rückfälliger Alkoholiker ist, ohnehin gelegentlich mal ein bisschen Ärger hat. Und Fran ist aber mit den Gedanken ganz woanders. Denn auf ihren Spaziergängen findet sie seit kurzem immer wieder tote Vögel und es sieht so aus, als ob jemand denen die Köpfe abreißt und sie einfach achtlos liegen lässt. Ja, die Vögel, das ist Frans ganz große Leidenschaft. Und da wir in das Nest die meiste Zeit in ihrem Kopf drin sind, merken wir dann auch ganz schnell, die sind eine richtige Obsession. Das ist eigentlich sowas wie ein internes Ablenkungsmanöver. Denn Fran ist eigentlich total überfordert. Mit dem Verschwinden, aber auch mit ihrem Alltag, dem Sohn und der Ehe, ihrem Verhältnis zu der Schwester. Also da ist ein komplettes Familiendrama, das sich abspielt. Und Fran ist dabei aber so sehr auf die Vögel fokussiert, dass die Kinder der Familie total hinten runterfallen. Und das ist gar nicht mal so klug, denn würde sie die fragen, dann würde sie ganz schnell feststellen, dass die Kinder eigentlich viel mehr darüber wissen, was im Ort genau vor sich geht. Wir sprechen ja manchmal auch von Nestern, wenn wir Dörfer meinen. Und dann haben wir meistens so eine Vorstellung davon, dass das so ein unbedarftes Idyll ist. Vielleicht auch ein bisschen ein Ort, der so dem Zeitgeist hinterherhängt. Kleines bisschen langweilig. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, dann ist das schon auch eine Sichtweise, die schnell so ein bisschen von oben herabkommt. Und ich glaube, so ist es auch ganz leicht, den Roman zu sehen und dann auch ein bisschen zu unterschätzen. Denn Sophie Morton-Thomas, die hat so einen ganz subtilen Stil, der braucht auch durchaus ein bisschen, bis er so in die Gänge kommt. Und dann hat man ja die Perspektive von einer recht durchschnittlichen Frau. Es geht um Vogelbeobachtungen, schöne Landschaften. Und ich glaube, da ist es ganz leicht, so drüber zu lesen, über die ganzen großen Themen, die da sehr wohl drinstecken und im Hier und Jetzt auch absolut relevant sind. Also Überforderung mit Mutterschaft, Vernachlässigung, aber auch so Themen wie Fremdenfeindlichkeit oder Vorurteile gegen bestimmte soziale Gruppen. Und diese ganze Tragweite, die ist mir erst gegen Ende und im Nachhinein des Buches so richtig klar geworden. Und deswegen wirkt das Buch dann auch ungewöhnlich lange nach. Und daher würde ich sagen, Sophie Morton-Thomas und das Nest zu unterschätzen, wäre ein großer, großer Fehler.
Das ist der Roman von Sophie Morton-Thomas, jetzt auf Deutsch im Pendragon Verlag erschienen, übersetzt von Lea Dunkel. 302 Seiten hat das Buch, es kostet 22 Euro und ist neu auf unserer aktuellen Krimi-Bestenliste für Juli. Vollständig steht es auf unserer Website und wenn Sie noch genaueres wissen wollen zu Sophie Morton-Thomas oder allgemein über Krimis, dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Und da schauen wir uns heute einen englischen Roman an, der im Original 1927 erschienen ist, verfasst von Margaret Kennedy. Die britische Schriftstellerin war zu ihrer Zeit und auf Jahrzehnte hin eine literarische Größe mit vielen, vielen auch international erfolgreichen Romanen, Erzählungen und Sachbüchern. Und seit einiger Zeit bringt nun der Schöffling Verlag ausgewählte deutsche Ausgaben heraus. Das Fest hieß ein Buch oder die englische Scheidung und anderes. Und jetzt gibt es eben diesen alten Roman überhaupt das erste Mal auf Deutsch, Falscher Glanz. Unsere Kritikerin für alles Englisch Interessante, das ist die Manuela Reichert. Sie ist im Studio. Ich grüße Sie.
Guten Morgen.
Vielleicht erst zur Lady selbst. Geboren wurde Margaret Kennedy 1896. Sie starb 1967. Wer war sie? Was war sie für eine Schriftstellerin?
Naja, erstmal war sie so eine Tochter aus gutem Hause und dann hat sie relativ früh angefangen zu schreiben und wahnsinnig viel geschrieben. Und das, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, dass sie so unglaublich erfolgreich war in den verschiedenen Disziplinen. Also ich glaube, sie hat bis, heißt 20 Romane geschrieben, Drehbücher geschrieben, Theaterstücke geschrieben, die unglaublich lange gelaufen sind, hoch besetzt waren. Es gab schon Stummfilme, die nach ihren Vorlagen gedreht worden sind. Und einen, an den habe ich mich dann auch erinnert, 1933, Liebesleid-Tonfilm. Joan Fontaine hat dann später immer gesagt, das sei ihr Lieblingsfilm gewesen. Mhm. Also war wirklich eine sehr, auch in diesem literarischen Betrieb, sehr gut angekommene und erfolgreiche Autorin.
Und was glänzt nun also hier anscheinend unschön? Worum geht es jetzt in diesem Roman Falscher Glanz?
Ja, das ist eine interessante Geschichte. Das geht eigentlich um sowas wie ein Familientrauma und auf der anderen Seite aber auch um alternative Lebensformen. Und das kommt einem dann doch sehr heutig zum Teil vor, ne? Fast 100 Jahre her, dieser Roman, als er erschienen ist. Und es fängt so heiter irgendwie an, da lernt man so eine Witwe kennen. Gibt's heute auch noch so eine Frau, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, vor allen Dingen das literarische Werk ihres Mannes am Leben zu halten. Und wahrscheinlich ist er jetzt dann, wie sie sich darum bemüht, bedeutender, als er je war. Also damit geht's los und man lernt diese Frau kennen, nicht besonders attraktiv, nicht besonders schlau. Und die hat eben zwei eigene Kinder und dann hat sie so ein Zwillingspaar, was sie aufzieht, ihres Bruders, weil der in einem aufsehenerregenden Mordprozess mal angeklagt war und dann weg musste. Und diese beiden Kinder sind besonders schön und besonders klug. Und dann denkt man, ach so, jetzt geht's irgendwie mit dieser Familiengeschichte weiter. Und dann gibt es, und das macht diese Autorin wirklich so interessant, gibt es so Brüche. Ja? Also plötzlich geht's irgendwie ganz anders weiter. Und man ist in ganz anderen Sphären. Also Familienroman einerseits, andererseits aber eben auch wirklich sehr modern erzählt.
Das hört sich so ein bisschen an nach so einem klassischen Roman, auch so über Konventionen, vielleicht soziale Verformungen, britische Gesellschaft. Wie ist das gemacht? Ist das ein ernst-kritischer Roman oder eher britisch, scharf, witzig, komödiantisch? Oder was? Wie muss man sich das vorstellen?
Alles. Ja, es ist natürlich auch ein Roman, wo es um die Borniertheit von englischer Upper Class geht und auf der anderen Seite, ich habe es gesagt, alternative Lebensformen, also dieser Zwillingsbruder, dieser Zwillingssohn, der gründet dann sowas, was man dann später eine Kommune genannt hätte, also er holt da Leute zusammen, die alle so in der Kunst dilettieren und die vom idealen Leben zusammenträumen und das geht furchtbar schief. Und da gibt es dann so Verweise eben auf unsere Zeit. Und auf der anderen Seite ist es auch ein Roman, in dem im Zentrum steht das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, also Frauen und Männern. Und da ist sie auch unglaublich scharfsichtig. Also das sind alles nicht so psychologisch genaue Figuren, die wir da kennenlernen, auch gar nicht so besonders sympathisch. Aber was sie kann, ist eben diese Szenerie von Gemeinschaft, von ja auch Verhältnissen, die irgendwie zum Scheitern verurteilt sind. Gibt es eine Frau, die nicht besonders attraktiv ist, aber weiß, sie wird nicht heiraten, aber sie will unbedingt schreiben. Also die Frauen sind eigentlich so die moderneren in dieser Geschichte. Und das alles zusammengenommen ist wirklich unheimlich spannend. Und wie gesagt, am Anfang denkt man so, naja, jetzt liest man so einen netten, komödiantischen englischen Roman und dann geht's aber wirklich wie auf der Rutschbahn ab in die Tiefen.
Ich meine, Sie kennen ja nun so viele dieser britischen Autorinnen aus vergangenen Zeiten, Frau Reich. Wie würden Sie denn den Stil jetzt von Margaret Kennedy charakterisieren? Wie schreibt sie?
Naja, vor allen Dingen das Interessante finde ich, das war auch schon bei der englischen Scheidung, diesen Roman, den Sie auch gerade erwähnt haben, war das auch schon so. Man beginnt immer und denkt, ach schön, das ist jetzt so ein Unterhaltungsroman, ja, englisch, komödiantisch, bisschen kritisch. Und dann merkt man, aber hier geht's um was ganz anderes. Und die Frage nach dem Familientrauma spielt eben auch eine unglaublich große Rolle in diesem Roman. Kann man sich davon lösen oder kann man das nicht? Und sie entwirft eigentlich so Szenarien. Also ich finde, dass man auch merkt, dass sie unglaublich filmisch zum Teil erzählen kann. Das Wetter spielt eine große Rolle, eigentlich auch das Einzige, was einen beruhigt. Auch die Protagonisten und Protagonistinnen, da kann man sich drauf verlassen, aufs englische Wetter. Also es ist eine wirklich interessante Autorin, interessante Entdeckung, die so gar nichts Konventionelles im Erzählen hat und eben von daher einem sehr literarisch modern erscheint.
Falscher Glanz, der Roman von Margaret Kennedy. Jetzt auf Deutsch im Schöffling Verlag, 272 Seiten der Umfang, 24 Euro der Preis, mehr dazu wie gewohnt unter deutschlandfunkkultur.de. Besten Dank, Manuela Reichert.
Straßenkritik.
Mein Name ist Petra Sedlmeier, ich bin gebürtig aus Dachau, mit der Stadtbibliothek aufgewachsen, habe immer Bücher rausgeschleppt und auch mein letztes Buch, das war von Ewald Ahrens. Ich hatte schon einige zuvor gelesen, die auch schon nominiert waren, Buchpreise bekamen. Dachte ich mir, das nimmst du jetzt mal mit. Und das Buch heißt Don Fernando erbt Amerika. Und es ist so komplett anders als das, was ich bisher von ihm gelesen habe. Also eher eine Reise durch die Galaxie. Es hat nichts mehr mit einer realistischen Geschichte zu tun. Also am Anfang war es ungewöhnlich, weil man dachte, nanu. Aber gut, ich lasse mich darauf ein. Ich lese mal weiter. Ich rufe mich in die Geschichte ein, weil es einfach sehr fantasievoll war. Also sehr witzig, eine gute Idee, sich mal darauf einzulassen, wenn man den Ahrens anders kennenlernen möchte.
Aus Dachau kamen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und zum schönen Schluss empfiehlt uns Petra Sedlmeier Don Fernando erbt Amerika. Den Roman von Ewald Ahrens im Ars Vivendi Verlag ist er erschienen, hat 265 Seiten, kostet 22 Euro. Und von dieser Empfehlung gleich zu einem hauseigenen Tipp für Ihren literarischen Abend eventuell. Heute geht es in unserem Feature um Literatur und Faschismus in Italien. Romane über dieses Thema haben derzeit Hochkonjunktur und unsere Autorin und Kollegin Maike Albart hat ihr Hintergründe und Zusammenhänge recherchiert. Hören wir einen Auszug.
La guerra è da certi punti di vista.
Jeder Krieg ist anders, zumindest aus einem bestimmten Blickwinkel. Und doch ist jeder Krieg auch gleich. Es kommt zu Barbareien, zu Diskriminierungen, es fließt Blut.
Etwas, das Mussolini so aktuell und interessant macht, ist Folgendes. Er hat als erster begriffen, dass es nur eine politische Leidenschaft gibt, die stärker ist als die Hoffnung. Und das ist die Angst.
Nach dem Ersten Weltkrieg herrschte in Italien eine Stimmung von Antipolitik. Damals kam der Populismus auf, die Linke war zerstritten. Etliche Phänomene erinnern auf unheimliche Weise an die aktuelle Lage.
Es kommt zu Gewalt. Und Gewalt ist pures Adrenalin.
Der Morgen gehört uns, Literatur und Faschismus in Italien. So heißt unser Literaturfeature. Heute Abend um 19.30 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Sie gehören zur US-amerikanischen Kultur wie Coca-Cola und Hamburger, die Comic-Superhelden von Batman bis Aquaman und den Avengers. Warum aber kommen diese literarischen Figuren gerade und fast allesamt aus den USA? Diese Frage schwingt mit bei einer Ausstellung über diese Superhelden in Los Angeles, die derzeit viele Besucher und auch prominente Comic-Künstler anzieht. Reinhard Spiegelauer hat sie getroffen.
Superman, Captain America, Wonder Woman. Kaum ein anderer Kulturkreis hat so viele moderne Heldengeschichten hervorgebracht wie die USA. Die Superhelden, überlebensgroß, oft maskiert und doch zutiefst amerikanisch. Aber warum eigentlich? Spurensuche bei einer Ausstellung über Jack Kirby, den vielleicht bedeutendsten Superhelden und Comickünstler überhaupt.
Ein paar Themen ziehen sich durch sein gesamtes Werk. Der Kampf gegen den Totalitarismus, der Kampf gegen den Faschismus und eine Liebe zur Demokratie. Die Sorge um die einfachen Menschen. Den Geschichten liegt Mitgefühl zugrunde und die Erkenntnis, dass die Individualität der Menschen das ist, was sie wichtig und besonders macht.
Und damit auch der American Dream, dass jeder es schaffen kann. Patrick A. Reed ist einer der renommiertesten Comic-Kenner in den USA und Co-Kurator einer Ausstellung im Skirball-Kulturzentrum in Los Angeles, die sich Jack Kirby widmet. Zu Kirbys Schöpfungen gehören, neben vielen anderen, die Fantastischen Vier, Hulk, die X-Men, Magneto und natürlich Captain America.
Er entstand 12 Monate vor dem Kriegseintritt Amerikas und war wahrscheinlich vom Nazi-Aufmarsch im Madison Square Garden inspiriert. Damals die größte Nazi-Kundgebung in den USA. Jack Kirby und sein Kollege Joe Simon schauten dort sonst Boxkämpfe, Hockeyspiele und Konzerte an. Und nur wenige Monate später wurde ein Superheld erfunden, dessen Hauptaufgabe es war, Nazis zu verprügeln. Das war kaum ein Zufall.
Ben Saunders ist Comic-Professor an der Universität von Oregon und der zweite Kurator von Heroes and Humanity, Helden und Menschheit. Die Ausstellung zeichnet die Einflüsse nach, die Jack Kirbys Superhelden mitgeprägt haben. Dazu gehört nicht zuletzt New York, seine Heimatstadt. Als Sohn jüdischer Einwanderer erlebte er Vorurteile und Ausgrenzung. Die Superhelden, die Kirby schuf, hatten oft so wie er mit Vorurteilen und Schwierigkeiten unterschiedlichster Art zu kämpfen. Kirby dachte sie sich nicht einfach aus, sie entstanden aus der Beobachtung seiner Lebenswirklichkeit heraus, sagt Patrick A. Reed.
In den Fantastischen Vier, den Avengers, den X-Men oder in jeder Gruppenszene, die er zeichnete, waren Menschen jeder Hautfarbe, Größe, jeden Alters und jeder Herkunft zu sehen. Denn so ist das in New York. Man ist von allen erdenklichen Menschen umgeben.
Auch diese Vielfalt machte und macht die Welt der Superhelden relatable, nachempfindbar, selbst wenn im echten Leben in der US-Gesellschaft Ungleichheit herrschte und bis heute herrscht, auch wenn Superheldinnen überhaupt erst ab den 80ern in nennenswerter Zahl auftauchen.
Ein Teil von Jacks Genie bestand darin, eine so große Vielfalt an Charakteren zu erschaffen. Jeder Einzelne, den ich sehe, berührt mich auf eine andere Weise. Die Fantastischen Vier zum Beispiel und ihre 4 unterschiedlichen Persönlichkeiten. Jede von ihnen hat irgendwas, mit dem ich mich absolut identifizieren kann, das mein eigenes Leben widerspiegelt.
Sind also Superhelden am Ende gar keine so amerikanische Sache? Nicht mal Captain America? In seinem Spätwerk hat sich Kirby in den späten 70ern sehr wohl ganz dezidiert die USA und ihre Geschichte vorgenommen, stellt Ben Saunders fest.
Es ist die Geschichte einer Zeitreise, die eigentlich nur Vorwand ist, Captain America in traumatische Momente der amerikanischen Kulturgeschichte zu transportieren. Zum Beispiel zwischen General Custer und die amerikanischen Ureinwohner. Und ihn dann sagen zu lassen, hört auf, wir sind alle Amerikaner. Akt imaginativer Heilung.
Freiheitsdrang, Gerechtigkeitsempfinden, das Feiern neu errungener demokratischer Rechte. Vielleicht war das Einwanderungsland USA vor allem der richtige Nährboden zur richtigen Zeit, um Superhelden groß werden zu lassen. Das Setting mag oft von der Realität US-amerikanischer Städte geprägt sein. Die Themen sind in Wirklichkeit universell, sagt Patrick A. Reed.
There are forces that we need to guard against.
Es gibt Kräfte, vor denen wir uns in Acht nehmen müssen. Vor Spaltung, Vorurteilen, Hass. Davor, dass manche Menschen weniger wert sein sollen. Was man in allen Werken von Jack Kirby erkennt, ist das Gefühl, dass jeder einzelne Mensch etwas wert ist. Und die wahren Schurken sind diejenigen, die Eroberung, Faschismus oder Totalitarismus anstreben. Die Diktatoren.
Die Frage, ob Superhelden überhaupt noch in die heutigen USA passen, angesichts einer Spaltung der Gesellschaft, die durch die Präsidentschaft von Donald Trump nur noch vertieft zu werden droht, ist also leicht zu beantworten. Auf jeden Fall. Mehr denn je.
Ich denke, dass die Art von Figur, die Jack heute erschaffen würde, genau die gleiche Art von Figur ist, die er 1940, 1960 oder 1980 erschaffen hätte. Es wäre eine Figur, in der er die Welt von heute betrachtet, seine gelebte Erfahrung reflektiert und sich vorstellt, wie die Welt besser sein könnte.
Gedanken und Antworten zu der Frage, warum kommen so viele Superhelden aus den USA?